Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Herzlich willkommen. Die Hochwasserlage in Europa bleibt angespannt. Wir gehen gleich der Frage nach, inwieweit das Extremwetter den Wahlkampf in Österreich beeinflusst. Außerdem blicken wir voraus auf die Kabinettsbildung in Frankreich. Premier Michel Barnier hat Schwierigkeiten, seine Regierung zusammenzustellen. Und wir stellen den umstrittenen italienischen Kandidaten für die EU-Kommission Raffaele Fitto vor. Das sind unsere Themen in Europa heute. Schön, dass Sie dabei sind. Mindestens 18 Menschen sind bereits in den Fluten in Mittel- und Osteuropa gestorben. Der anhaltende Starkregen und die Überschwemmungen der letzten Tage haben dafür gesorgt, dass tausende Menschen ihre Häuser verlassen mussten. In Österreich erfolgt das Extremwetterereignis weniger als 2 Wochen vor der Nationalratswahl. Abgesehen von den direkten Auswirkungen, die das Hochwasser auf Wahlkampfveranstaltungen hat, viele mussten zum Beispiel abgesagt oder verschoben werden, könnte der Klimaschutz als Thema im Wahlkampf durch das Hochwasser nun auch eine größere Rolle spielen. Darüber habe ich kurz vor der Sendung gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Manes Weiskircher von der TU Dresden, der mir aus Wien zugeschaltet war. Zunächst mal ganz konkret, wie sehr beherrscht das Hochwasser gerade den politischen Alltag und Diskurs in Österreich?
Das Thema Hochwasser ist gerade Nummer 1 Thema in der öffentlichen Berichterstattung. Andere Wahlkampfthemen geraten im Moment ins Hintertreffen. Offiziell passiert der Wahlkampf. Sie haben die abgesagten Wahlkampfveranstaltungen bereits angesprochen. Ebenso wurden die TV-Duelle zwischen den Spitzenkandidaten und Kandidatinnen verschoben. Das Thema Hochwasser ist also omnipräsent, aber im Medienzeitalter, vor allem im sozialen Medienzeitalter, pausiert der Wahlkampf natürlich nie vollständig. In der unmittelbaren Reaktion auf das Hochwasser versuchen die Parteien gerade keine Fehler zu machen und die Regierungspartei ÖVP versucht sich als Krisenmanager zu präsentieren.
Und bisher spielte Klimaschutz im Wahlkampf ja wenig Rolle. Die ÖVP hat es im Wahlprogramm stehen, aber gilt auch eher als Bremser. Die FPÖ leugnet sogar den menschengemachten Klimawandel. Wie schätzen Sie es jetzt ein? Führt das aktuelle Extremwetter dazu, dass die Bedeutung, auch die Debatte über Klimaschutz in der Bevölkerung nochmal wächst?
Das ist richtig. Also in den letzten Wochen und Monaten war das Klimaschutzthema lange nicht so wichtig wie vielleicht noch im Jahr 2019. Die bestimmenden Wahlkampfthemen waren Migration und Wirtschaft. Die Frage des Hochwassers und der Verbindung mit dem Klimaschutz dominiert die Debatte noch nicht. Im Moment ist die akute Krisenmanagementphase. Wie werden die Einsatzkräfte organisiert? Der Politik geht es im Moment darum, die Bevölkerung zu beruhigen, finanziell abzusichern. Es gibt einen Katastrophenfonds für Betroffene. Die Frage der Ursachen könnte die Debatte der nächsten 1,5 Wochen bis zum Wahltag bestimmen, steht aber noch nicht im Zentrum. Die Parteien werden aber dann selbstverständlich ein Interesse haben, die Ursachenfrage in den Mittelpunkt zu rücken, also vor allem die SPÖ und die Grünen. Die ÖVP und die FPÖ weniger, und vor allem für die FPÖ, die im Moment in Führung liegt, könnte diese Frage in den nächsten 1,5 Wochen noch unangenehm werden, weil, wie Sie schon angesprochen haben, die Partei zumindest regelmäßig Aussagen tätigt, die den menschengemachten Klimawandel in Frage stellen.
Wenn wir ein bisschen hinter den aktuellen Wahlkampf schauen, die Strategie oder die Argumentation, auf die FPÖ und ÖVP zurückgreifen beim Thema Klimaschutz, das Ignorieren oder eben gar Leugnen von notwendigen Klimaschutzmaßnahmen. Wieso kommt das gerade in Österreich bei Wählerinnen und Wählern offenbar gut an? Das sind ja die Parteien, die deutlich in Abstand zu den restlichen Parteien in den Umfragen vorne liegen.
Ja, es ist nicht so, dass diese Parteien deshalb populär sind, weil sie den menschengemachten Klimawandel leugnen würden. Die ÖVP tut das sowieso nicht. Sie kritisiert primär Klimapolitik und die FPÖ ist auch ambivalenter zum Thema als zum Beispiel die AfD in Deutschland. Was diese Parteien im Kontext der Klimapolitik tun, ist zum einen Protestbewegungen zu kritisieren. Das war in den vergangenen Jahren beim Thema letzte Generation stark der Fall. Und zum anderen konkrete Klimapolitik kritisieren wegen der Kostenfrage im Besonderen, aber auch wegen der Frage der landwirtschaftlichen Flächen. Das war ein wichtiges Thema bei der Frage des Renaturierungsgesetzes, der Renaturierungsrichtlinie der EU. Ein kontroverses Thema in Österreich. Die grüne Umweltministerin hat Anfang des Jahres im Ministerrat hier zugestimmt. Die ÖVP, der Koalitionspartner, war hier stark dagegen. Dies erzeugte eine Regierungskrise und die Argumentation der ÖVP gegen die Renaturierung war eben eine Argumentation, die auf wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Punkten beruhte. Und diese Frage Renaturierung und inwiefern können solche Maßnahmen in Zukunft Extremwetterereignisse und Hochwasser lindern, diese Frage könnte jetzt noch bis zum Wahlsonntag in 1,5 Wochen eine Rolle spielen.
Wenn wir nochmal zurückschauen, es gab ja immer mal wieder Extremwetterereignisse, die tatsächlich auch Wahlen entschieden oder zumindest den Wahlausgang beeinflusst haben. 2002 gab es ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser. Da haben wir hier in Deutschland gesehen, da hat sich Gerhard Schröder mit Gummistiefel im Katastrophengebiet profilieren können. In Österreich platzte damals die Koalition aus ÖVP und FPÖ, weil man sich uneinig war, woher das Geld für die Katastrophenhilfe dann kommen sollte. Wenn wir auf die aktuellen Unwetter, das Hochwasser in Österreich schauen, was ist Ihre Prognose? Könnte das auch einen Einfluss wirklich auf den Ausgang der Wahl am 29. September haben?
Das ist im Moment schwer zu sagen. Es hängt auch von der Entwicklung der Debatte in den nächsten 1,5 Wochen ab, weg von der akuten Krisenbewältigungsphase. Ich würde die möglichen Effekte nicht überbetonen. Viele Parteipräferenzen sind lange gefestigt. Ebenso hat ein Teil der Bevölkerung bereits via Briefwahl abgestimmt. Jedoch geht es für die Parteien jetzt primär darum, keine Fehler zu machen. Man kann wohl in den nächsten 1,5 Wochen mehr verlieren als gewinnen. Es gibt in Österreich kein ikonisches Gummistiefelbild wie 2002 in Deutschland. Für Kickl, dem FPÖ-Chef, für den Bundeskanzler Nehammer geht es nun in einer vielleicht ungünstigen Themenlage darum, keine Patzer zu machen.
Mit dem Politikwissenschaftler Manes Weiskircher von der TU Dresden habe ich über die Auswirkungen der Hochwasserlage in Österreich auf den dortigen Wahlkampf und die Nationalratswahl am 29. September gesprochen. Zehntausende Menschen waren in Frankreich vergangene Woche auf die Straßen gegangen, um gegen ihren neuen Premier zu demonstrieren. Michel Barnier wurde von Präsident Emmanuel Macron ernannt. Teile der Bevölkerung werfen Macron aber vor, damit das Ergebnis der Parlamentswahl zu missachten. Barniers konservative Republikaner stellen im neuen Parlament nur die fünftgrößte Fraktion. Entsprechend schwierig ist es für Barnier auch, eine Regierung zu bilden. Bis Ende dieser Woche soll das Kabinett stehen, erklärte Barnier. Details sind bislang aber nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Christiane Kess berichtet.
Bewahren wir uns den olympischen Geist, schreibt Michel Barnier auf X. Nichts sei unmöglich, wenn sich die politisch Verantwortlichen über die politischen Gräben hinweg vereinten. Die eigenen Leute, die konservativen Republikaner, hat Barnier auf seiner Seite. Der Sprecher ihrer Fraktion in der Nationalversammlung, Vincent Jeanbrun, kann sogar mit Barniers olympischem Vergleich sehr viel anfangen.
Die Situation ist schwierig, aber als wir uns an die Olympischen Spiele wagten, gab es auch Zweifel.
Zweifel. Doch schlussendlich haben wir an uns geglaubt. Wir müssen der Regierung von Michel Barnier Hoffnung geben. Bei den Olympischen Spielen gab es eine Mannschaft für Frankreich und es war egal, wo ihre Mitglieder herkamen. Michel Barnier hat uns gesagt, vergesst Begriffe wie Koalition oder Kohabitation. Es geht darum, die Kräfte zu bündeln. Das ist die Herausforderung. Die Republikaner gehören mit nur 47 Abgeordneten in der Nationalversammlung zu den kleineren Parteien. Dass sie den Premierminister stellen, sorgt für Unverständnis. Aus dem Präsidentenlager kommt bereits die Warnung, die Konservativen dürften mit ihrem bescheidenen Wahlergebnis nicht auch noch wichtige Minister stellen und ihre Politik durchdrücken. François Bayrou, Chef der liberalen Partei Demokratische Bewegung, würde eine solche Regierung nicht unterstützen.
Cette Perspektive.
Wenn nach dieser komplizierten Wahl und in einer extrem zersplitterten Nationalversammlung die Partei einer Minderheit ihre politische Richtung durchsetzt, wird das nicht funktionieren. Das wäre ein sehr großer Unfall. Und deshalb glaube ich auch nicht daran. Bayrou plädiert für eine nationale Union und will dem neuen Premierminister erst einmal vertrauen, dass dieser auch in diesem Sinne handelt. Doch genau das scheint geradezu unmöglich. Selbst wenn die Konservativen und die Parteien der Mitte Barniers Regierung unterstützen, reicht das nicht aus, um in der Nationalversammlung Gesetze durchzubringen. Gern würde Barnier deshalb Vertreter der Linken in seiner Regierungsmannschaft sehen. Das linke Parteienbündnis Neue Volksfront aber will Barnier als Regierungschef schnellstmöglich stürzen. Dem Angebot zum Dialog mit dem neuen Premier will lediglich Fabien Roussel folgen. Er ist Chef der kommunistischen Partei. Ich möchte wissen, was Michel Barnier auf dem Kasten hat und welche Politik er mit der Unterstützung der extremen Rechten umsetzen will. Ich will das klären und wir werden unsere Erwartungen klar formulieren. Lohnerhöhungen, die Rentenreform abschaffen, mehr Geld für den öffentlichen Dienst, die Schule und das Gesundheitssystem. Aber ich mache mir keine Illusionen. Wir kennen Michel Barnier. 50 Jahre seines politischen Lebens stand er politisch rechts. Der Misstrauensantrag gegen ihn liegt schon bereit. Um Barnier und eine neue Regierung zu stürzen, reichen die Stimmen der linken Abgeordneten aber nicht aus. Der extrem rechte Rassemblement National wird so zum Zünglein an der Waage. Seine Abgeordneten aber wollen nicht gleich Chaos stiften, sondern sich erst die Politik der neuen Regierung ansehen und ob diese in ihrem Interesse ist. Der Premierminister stehe unter Beobachtung, droht Parteichef Jordan Bardella.
Michel Barnier.
Wenn Michel Barnier die Politik von Emmanuel Macron fortführt, die bei der Wahl schwer abgestraft wurde, wird diese Regierung fallen.
Alors ce gouvernement tombera.
Auf der anderen Seite werden die Stimmen des Rassemblement National wohl nötig, um Gesetze zu beschließen. Und selbst wenn die extrem rechten Abgeordneten die Regierung eine Weile unterstützen sollten, hat Fraktionschefin Marine Le Pen schon das neue Ziel vor Augen. Hoffen wir mal, dass diese Legislaturperiode so kurz wie möglich wird. Die Verfassung verbietet es, dass die Nationalversammlung innerhalb eines Jahres erneut aufgelöst wird, außer es gibt eine neue Präsidentschaftswahl. Es bleiben also noch 10 Monate. Ich bin überzeugt, dass es danach neue Parlamentswahlen gibt. Ich wünsche mir das.
Marine Le Pen im Beitrag von Christiane Kess über die Kabinettsbildung in Frankreich. Die Nachricht war ein ziemlicher Paukenschlag. Nach einem Streit mit Ursula von der Leyen kündigte der bisherige französische EU-Kommissar Thierry Breton gestern seinen Rückzug an. Stattdessen soll nun der frühere französische Außenminister Stéphane Séjourné den Posten übernehmen. Für von der Leyen läuft die Besetzung der neuen Kommission nicht nur deswegen alles andere als glatt. Von der Leyens Vorgabe, jeweils einen Mann und eine Frau für den Kommissionssitz vorzuschlagen, ignorierten viele Mitgliedstaaten. Die Vorstellung der Kommission musste daher erstmal verschoben werden. Heute findet sie nun in Straßburg statt. Besonders umstritten ist dabei der italienische Kandidat Raffaele Fitto. Er wird sogar für den Posten eines Vizepräsidenten gehandelt. Nikolaus Nützel stellt Raffaele Fitto von den postfaschistischen Fratelli d'Italia vor.
Als Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Anfang des Monats über den italienischen Wiederaufbaufonds PNRR sprach, war sie nicht nur voll des Lobs für das Projekt, das mit tatkräftiger Unterstützung der Europäischen Union viele Milliarden Euro zur Ankurbelung der Wirtschaft bereitstellt. Meloni lobte auch ihren Europaminister Raffaele Fitto, der bei der Ausgestaltung des Wiederaufbaufonds eine zentrale Rolle spielt. Der Fonds arbeitet gut und er kommt jetzt in die entscheidende Phase, in der die Mittel eingesetzt werden, was auch die schönste Phase ist, denn die Bürger werden die Ergebnisse sehen können. Und ich denke, ganz Italien sollte Raffaele Fitto dankbar sein für das, was er geleistet hat und was er hoffentlich in den nächsten Jahren in Europa noch leisten wird. Die Regierungschefin zeigt sich überzeugt, der 55-Jährige sei der richtige Mann Italiens für die EU-Kommission. 2006 wurde Fitto erstmals ins italienische Parlament gewählt. Von 2014 bis 2022 war er im Europaparlament. Dort war er stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Europäische Konservative und Reformer, zu der unter anderem die polnische Partei PiS gehört. Nach ihrem Wahlsieg 2022 holte ihn Giorgia Meloni in ihre Regierung. Ebenso wie Meloni ist Fitto Mitglied in der postfaschistischen Partei Brüder Italiens. Er war allerdings schon in einer ganzen Reihe von Parteien aktiv. Die Liste summiert sich auf insgesamt 8. Unter anderem war Fitto in der konservativen Democrazia Cristiana, die sich später aufgelöst hat. Auch in der Partei Forza Italia des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi hat er sich eingebracht. Seit 2019 ist er bei den Brüdern Italiens. Bei den linken Oppositionsparteien sehen es viele als Problem, wenn Politiker aus der postfaschistischen Meloni-Partei Europapolitik machen. Entsprechende Kritik übt etwa Raffaella Paita von der sozialdemokratischen Gruppierung Italia Viva. Das Problem liegt darin, dass Italien eine Regierungschefin hat, die zu einer politischen Familie gehört und mit Ländern befreundet ist, die dem Entwurf Europas offen feindlich gegenüberstehen und die ein Spiel zur Schwächung Europas spielen. Die Regierungsparteien weisen solche Kritik an ihrem Kandidaten für die EU-Kommission zurück. Giovanni Donzelli, der für die Organisation der Partei Brüder Italiens auf Landesebene verantwortlich ist, fordert die Opposition auf, ihren Widerstand gegen die Entsendung Raffaele Fittos nach Brüssel aufzugeben. Ich hoffe, dass sie nicht ein weiteres Mal zeigen, dass sie gegen Italien sind. Wir werden sehen, ob sie diese Verantwortung übernehmen. Denn dass eine italienische Partei dafür kämpft, dass Italien in Europa geschwächt wird, ist surreal. Raffaele Fitto selbst hält sich mit Kommentaren derzeit zurück, so wie er generell in den vergangenen Jahren meist eher als Pragmatiker aufgetreten ist, der die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die etwa die Corona-Pandemie nach sich gezogen hat, Stück für Stück abzuarbeiten versucht. In einem Interview vor einigen Tagen betonte er, mit seiner Person wolle Italien keine nationalistisch rechtsgerichteten Positionen in der EU stärken. Es gehe darum, dass sein Land jemanden entsendet, der Europa im Blick hat und nicht sein Heimatland. Die italienische Regierung wird das Gleiche tun wie alle anderen Regierungen in Europa. Exakt dasselbe. Es wird bei der Besetzung der EU-Kommission keinen Unterschied geben. Eine Besonderheit wird allerdings bleiben. Fittos Partei, Brüder Italiens, hat Ursula von der Leyen bei ihrer Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin nicht unterstützt. Jetzt aber soll mit Fitto, ein Mitglied der Brüder Italiens, die Politik, für die von der Leyen steht, an herausgehobener Stelle mittragen.
Das Porträt von Nikolaus Nützel über den italienischen EU-Kommissionskandidaten Raffaele Fitto von den postfaschistischen Fratelli d'Italia. Über die Zusammensetzung der neuen EU-Kommission, die vom Parlament auch noch bestätigt werden muss, werden wir im Programm weiter berichten, unter anderem in den Informationen am Mittag ab 12.10 Uhr. Und das war Europa heute. Ich bin Katharina Peetz, danke fürs Zuhören und bis bald.